Herr ist ein Krieger. Pharaos Wagen und seine Streitmacht warf er ins Meer.
Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke. Deine Rechte, Herr, zerschmettert
Deine Rechte,
den
Herr,
Feind.
Zerschmettert
Wenn
den
der
Feind.
Herr, dein Gott, sie in deine Gewalt gibt, sollst du alle männlichen Personen mit scharfem Schwert erschlagen.
Sollst du alle männlichen Personen mit scharfem Schwert erschlagen.
Töte Männer und Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel.
Tochter Babel, du Zerstörerin, wohl dem, der deine Kinder packt und sie am Felsen zerschmettert.
Und sie am Felsen zerschmettert. So gehen alle deine Feinde zugrunde, Herr. Doch die, die ihn lieben, sind wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Kraft.
Wer in der Bibel eine heile Welt sucht oder gar auf jeder ihrer Seiten den lieben Gott, der erlebt eine böse Überraschung. Die Heilige Schrift ist voller Mord und Gewalt, Verrat und Heimtücke. Edle Motive, starke Gefühle, hingabebereite Liebe stehen neben finsterem Hass, Machtgier, Rachedurst und Blutrausch. Manchen Lesern macht das Vergnügen. Sie betrachten die Bibel als historischen Psychokrimi. Religiöse Fanatiker suchen sich in den Gewaltgeschichten der Heiligen Schrift die Rechtfertigung für ihre Terrorakte. Viele aber sind nur entsetzt. Das soll das Buch sein, das von Gott erzählt und von einer Welt nach seinem Herzen? Wie kann diese Welt so durch und durch gemein und verlogen sein? Und schlimmer noch, wie kann Gott selbst, wie es hier oft geschieht, zum Dreinschlagen, Zerstören und Töten ermuntern?
Allzu schnell sind Theologen und Prediger mit ihren Beschwichtigungsversuchen bei der Hand. Es handle sich um uraltes Erzählgut aus archaischen Zeiten, so etwas müsse man einordnen und interpretieren. Nicht alle Texte seien wörtlich zu nehmen. In der Bibel selbst und in ihrem Gottesbild gebe es eine deutliche Entwicklung.
Mag ja sein. Doch zunächst einmal unterscheidet sich die Heilige Schrift nicht von Shakespeare, Balzac, Homer oder anderer großer Literatur. Sie bildet das Leben ab, wie es ist, in gnadenlosem Realismus und mit unverhohlener Lust am Bösen und Perversen. Bevor moralisch hinterfragt oder religiös überhöht wird, gibt die Bibel einfach den Ist-Zustand wieder. Vor der Frage, wie der Mensch sein sollte, steht die Schilderung, wozu er fähig ist. Das kann skandalös erscheinen oder als die grandiose Stärke dieses Buches.
Denn in den großen Dramen und kleinen Komödien der Bibel geht es offenbar nicht um mythische Figuren, die nur in den Köpfen leben, wie Zeus oder Wotan, sondern um den Menschen, wie er wirklich ist, damals wie heute. Die Bibel steckt voller vitaler Gestalten, die einerseits wirklich existiert haben und zum anderen nach Jahrtausenden noch wie Zeitgenossen erscheinen. Ihre Leidenschaften und Verirrungen, ihre Sehnsüchte und Ängste sind zeitlos.
Der jüdische Romancier und Talmudlehrer Eli Wiesel hat das auf die Formel gebracht: Adam und Eva, Kain und Abel, Abraham und Isaak, das sind wir selbst. Der Mensch habe mehr als ein Gesicht, sein eigenes und das Adams. Denn seine Frage nach dem Sinn, seine Sehnsucht nach dem verlorenen Paradies stecke in jedem Menschen. Eli Wiesel:
Bei seinem Entschluss, Adam zu erschaffen, setzte sich Gott über die Meinung von zwei Engeln hinweg, die in bester Absicht zur Vorsicht rieten. Der Engel der Wahrheit sagte: Wozu den Menschen erschaffen? Er wird doch nur lügen. Und der Engel des Friedens sagte: Wodurch verdient er es, ins Leben gerufen zu werden? Er wird immer wieder Kriege anzetteln. Aber die Engel der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit sprachen sich für das Projekt aus. Der Mensch soll geboren werden. Er wird gerecht und barmherzig sein.
Die Geschichte der Menschheit beginnt in der Bibel mit einem Brudermord.
Abel wurde Schafhirt und Kain Ackerbauer. Kain brachte dem Herrn ein Opfer von den Früchten des Feldes dar. Auch Abel brachte eines dar von den Erstlingen seiner Herde. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaute er nicht. Da überfiel es Kain ganz heiß. Als sie auf dem Feld waren, griff Kain seinen Bruder Abel an und erschlug ihn.
Doch auch das ist keine Horrorstory fern der alltäglichen Erfahrung. Kain und Abel stehen nach Meinung fachkundiger Interpreten für ganz normale Konflikte unter Menschen. Für die eskalierende, zu blutigen Gewaltausbrüchen führende Rivalität zwischen Gruppen. Hier sind es die sesshaften Ackerbauern und die Nomaden mit ihren Kleinviehherden, zwischen denen es in den frühen Perioden der Geschichte Israels tatsächlich Spannungen gegeben hat.
Aber es geht auch um die Konflikte in der menschlichen Seele, meinen die Tiefenpsychologen unter den Bibelauslegern. Tragen wir sie nicht immer noch beide in uns? Den Träumer Abel, der über heilige Dinge nachsinnt und Gott ein schönes Opfer bereitet, statt seinen schwerblütig depressiven Bruder zu trösten? Und Kain, der sich offensichtlich minderwertig und ungeliebt fühlt, der vielleicht aus Verzweiflung und Selbsthass gemordet hat? Interessant, wie die Geschichte in der Bibel ausgeht. Gott verflucht den Brudermörder Kain. Ruhelos muss er über die Erde wandern. Doch gleichzeitig durchbricht Gott die Gewaltspirale. Blutrache für Abel wird es nicht geben.
Der Herr machte dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde.
Der Brudermörder Kain darf überleben. Das kann auch heißen, mit Kain, mit der Gewalt, muss man leben, mit dem Kain in sich selbst und in der Gesellschaft. Was für die Bibel nicht bedeutet, Gewalt kritiklos zu akzeptieren und keine Alternativen zu entwickeln. Das zeigt eine der unappetitlichsten Geschichten der Heiligen Schrift. Die von David und Bathseba.
König David, er wird als verschlagener Machtmensch und frommer Poet zugleich gezeichnet, will unbedingt die schöne Bathseba besitzen, die Frau des Soldaten Uriah. Bathseba ist bereits vom König schwanger, da schickt er Uriah an die Front, in den sicheren Tod, um Bathseba endgültig seinem Harem einverleiben zu können. Uriah hat seinem Feldherrn einen Brief zu überbringen, was darin steht, weiß er natürlich nicht. Davids Befehl lautet:
Stellt Uriah nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getroffen wird und den Tod findet.
Der heimtückische Plan geht auf. Uriah stirbt. Aber die Bibel fügt den Kommentar hinzu:
Dem Herrn missfiel, was David getan hatte.
Der Prophet Nathan tritt auf, hält dem König eine öffentliche Strafpredigt und kündigt ihm Gottes Strafe an. Das Kind, das er mit Bathseba gezeugt hat, wird sterben.
Eine noch grässlichere Schandtat wird aus Gibea bei Jerusalem berichtet. Ein Reisender findet dort Obdach, doch übles Gesindel aus der Stadt, so formuliert die Bibel, umstellt das Haus, um dem Gast Gewalt anzutun. Der Hausherr ist besorgt um das heilige Gastrecht und verfällt auf eine irrwitzige Idee. Er bietet dem Pöbel die Begleiterin des Gastes an und dazu noch die eigene Tochter.
Ihr könnt sie euch gefügig machen und mit ihnen tun, was euch gefällt.
Schlimm genug, dass die Regeln der Gastfreundschaft nur Männer schützen. Schlimm, dass der Gast sofort mitmacht und seine Begleiterin ausliefert.
Sie missbrauchten sie und trieben die ganze Nacht hindurch bis zum Morgen ihren Mutwillen mit ihr.
Als der Reisende mit seiner geschändeten, ohnmächtigen Reisegefährtin nach Hause zurückgekehrt ist, tut er etwas Entsetzliches. Er ersticht die Frau, zerstückelt die Leiche und verschickt die einzelnen Körperteile kreuz und quer in die Städte des Landes. Alle sollen sich über die Gewalttat empören und ein Vergeltungskommando nach Gibea senden. Was auch geschieht, es gibt ein verheerendes Blutbad. Doch man hat den Eindruck, dass es dabei nur um die Ehre des Mannes geht, um sein verletztes Eigentumsrecht, nicht um das Schicksal der vergewaltigten Frau.
Statt einer vernünftigen Konfliktlösung immer wieder das Versinken im Blutrausch, statt eines friedlichen Miteinanders die nackte Lust am Töten. Irritierend für den Bibelleser ist dabei, dass Gott diese ständige Bereitschaft zur Gewalt anscheinend teilt. Noch problematischer erscheint es, wenn Gott selbst sich am Blut berauscht, wenn er seine Anbeter auffordert, ihre Gegner auszurotten, Frauen zu versklaven, Kinder zu töten. Die hebräische Bibel gebraucht ein schockierendes Wort dafür: Vernichtungsweihe. Das heißt, eine Stadt wird zerstört, weil Gott das befohlen hat. Und statt die Häuser zu plündern und die Bevölkerung in die Sklaverei zu verschleppen, dann hätte man sozusagen etwas vom Sieg, verbrennt man die ganze Stadt und schlachtet die Einwohner ab. Als Opfer für den himmlischen Kriegsherrn.
Die Inbesitznahme Palästinas durch die Israeliten schildern die biblischen Bücher Josua und Richter auf eine Weise, die an die spanischen Eroberer der Dritten Welt erinnert oder, ganz aktuell, an die sogenannte ethnische Säuberung auf dem Balkan. Seite um Seite Unterwerfung, Vertreibung, Terror, Brandschatzung im Namen Gottes.
Gott als Kriegsherr, das hat Tradition in der Bibel. Schon als er die Hebräer aus der ägyptischen Knechtschaft befreite, zeigte sich Gott nicht zimperlich. Er schickte dem Pharao 10 schreckliche Plagen, tötete am Ende alle Erstgeborenen der Ägypter und ließ das ganze Heer des Pharao, das die Hebräer verfolgte, in den Fluten des Roten Meeres umkommen. Worauf ihm Mose ein begeistertes Danklied sang.
Deine Rechte, Herr, ist herrlich an Stärke. Deine Rechte, Herr, zerschmettert den Feind. Wer ist wie du unter den Göttern, o Herr? Wer ist wie du, gewaltig und heilig, gepriesen als furchtbar, wundervollbringend?
Und auch im Neuen Testament, das man sich gemeinhin als eine Programmschrift für Frieden und Liebe vorstellt, hat die Gewalt noch kein Ende. Jesus droht den Unbarmherzigen und den Kinderschändern mit der Feuerhölle. Die Apokalypse lässt im Endkampf gegen die Feinde Gottes einen schrecklichen Engel auftreten, der die Vögel am Himmel auffordert:
Kommt her! Versammelt euch zum großen Mahl Gottes. Fresst Fleisch von Königen, von Heerführern und von Helden. Fleisch von Großen und Kleinen.
Zu solchen abstoßenden Geschichten und Zitaten kann man vieles sagen. Man kann darauf hinweisen, dass es sich meist nicht um historische Tatsachenberichte handelt, sondern um nachträgliche literarische Stilisierungen mit einer ganz bestimmten Aussageabsicht.
Außerdem weiß mittlerweile jedes Kind, das im Religionsunterricht ein bisschen aufgepasst hat, dass die Bibel kein einheitlicher Block ist, sondern ein Wirrwarr aus Textgattungen, Traditionen, redaktionellen Überarbeitungen, über 2000 Jahre hinweg immer wieder ergänzt, umgeschrieben, umgedeutet. Oft wird dieselbe Geschichte, etwa die Schöpfung, zwei- oder dreimal erzählt, mit ganz verschiedenen Intentionen.
Im Pentateuch, dem Geschichtswerk, das man auch die 5 Bücher Mose nennt, hat die Forschung längst 2 diametral entgegengesetzte Autorengruppen ausgemacht, mit einer je eigenen theologischen Motivation. Lange nach der Königszeit hämmern die sogenannten Deuteronomisten ihren Lesern den strengen Eingottglauben ein, während man lange Zeit auch in Israel gemeint hatte, jedes Volk, vielleicht auch jeder Stamm, habe seine eigene Gottheit. Das bedeutet jetzt strikte Intoleranz gegenüber anderen Kulturen und Weltanschauungen, klare Abgrenzung, politische Propaganda und auch ein Stück literarischen Wetteifer. Die benachbarten Babylonier und Assyrer stellen in ihren religiösen Epen ihre Götter als mächtige Kriegshelden dar. Unser Gott, so heißt es jetzt, der Gott Israels, ist noch viel stärker und noch viel besser im Dreinschlagen und Töten.
Diesem deuteronomistischen Geschichtsbild steht ein zweiter Weltentwurf entgegen, der sich ebenfalls durch die ganze alttestamentliche Literatur zieht. Die sogenannte Priesterschrift, ein pazifistischer Weltentwurf. Krieg kommt hier schlicht nicht vor. Gott setzt sein Recht ohne irdische Armeen durch. Man muss immer nach der Aussageabsicht, nach der dahinterstehenden Ideologie fragen, wenn man die Bibel liest, meint der Regensburger Theologe Wolfgang Beinert.
In der Bibel gibt es ja verschiedene Schichten, auch verschiedene Redeschichten. Einmal ist einfach anthropomorph, also menschenförmig geredet, so handeln Menschen. Und man darf ja auch nicht ausschließen, dass manchmal gewissermaßen Gott zur Rechtfertigung gebraucht wird für die eigene Gewalttat. Die Biologen sagen uns, dass Tiere der gleichen Art einander nicht töten. Ich würde sagen, das gilt auch für den Menschen. Kein Mensch tötet einen anderen Menschen, er muss ihn erst zum Unmenschen machen. Dann kann ich ihn töten. Wenn er eben nicht auf meiner Ebene ist und alle, die so oder so sind, sind eben nicht auf meiner Ebene, die kann ich umbringen. Und dann kann es natürlich auch zur Rechtfertigung dienen, die aus irgendwelchen Gründen mir zuwider sind, die sind auch von Gott nicht geliebt und ich kann mich dann auf die Seite Gottes stellen und sagen, was ich mache, tue ich nur sozusagen als Schwert Gottes. Das gibt es ja in allen Religionen, dass Leute sich ernannt haben zu Exekutoren des göttlichen Willens. Aber das ist nicht die tragende und glaubensbedeutsame Schicht der Heiligen Schrift.
Die biblischen Texte sind ja auch oft sehr mehrdeutig, allein schon wegen der fremden Sprache. Gott schlägt, das kann zum Beispiel auch gelesen werden als Gott berührt, Gott rührt an, im Sinne einer heilenden Zuwendung. Es ist nicht alles so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Dennoch bleiben viele biblische Geschichten skandalös und empörend. Eine der verwirrendsten ist die von Abraham und der gerade noch vereitelten Opferung seines Sohnes Isaak. Wieder ist nicht ganz klar, was die Bibel meint. Wird Abraham wirklich für seinen blinden Gehorsam selig gepriesen? Oder stellt der Text eine versteckte Kritik an der Praxis der Kinderopfer dar, die in der altorientalischen Umwelt Israels weit verbreitet war, die man anfangs aber auch in Israel kannte?
Warum hat Abraham denn nicht sofort protestiert, als ihm Gott zumutete, seinen Sohn zu schlachten? Wusste er nicht, dass Gott sich nach jüdischer Tradition an sein eigenes Gesetz zu halten hat, auch an das Wichtigste von allen, du sollst nicht töten? Eli Wiesel, ein Querdenker wie alle guten Talmudgelehrten, kann sich die Geschichte nur so erklären, dass Abraham Gott herausfordern wollte. Wir werden sehen, ob du bis zum Äußersten gehst. Und Gott habe tatsächlich nachgegeben.
Durchaus möglich, dass Wiesel recht hat. In diesen über Jahrtausende hinweg in der Bibel gesammelten Texten gibt es tatsächlich eine Entwicklung von der archaischen Willkür und Gewaltbereitschaft hin zu immer mehr Humanität, Gewaltverzicht, Versöhnung. Das beginnt schon in der Geschichte von der Sintflut. Gott bereut es, diese Welt voller Hass und Mord geschaffen zu haben.
In ihrer oft so brutalen Schilderung der Mechanismen von Gewalt und Rache geht die Bibel zunehmend einen Schritt über die Gewalt hinaus, stellt Gewalt bloß und die Gewalttäter an den Pranger, gibt der Sehnsucht nach einer friedlichen, versöhnten Welt eine Stimme, fragt immer hartnäckiger nach Alternativen. Kann man nicht auch ganz anders leben? Die Bibel vertritt an vielen Stellen ein problematisches, gewaltgesättigtes Gottesbild und entlarvt es immer wieder.
Spätestens durch die Propheten, die mit Leidenschaft und guten Argumenten die Bereitschaft zur Gewalt anklagen. Sie entwerfen eine Gegengesellschaft, die auf Gerechtigkeit und Mitgefühl mit den Schwachen beruht. Langsam wächst die Einsicht, dass es besser ist, unschuldiges Opfer zu sein als gewalttätiger Sieger. Bei Jesaja pilgern die Völker nach Jerusalem nicht, um sich Israel und einem machtlüsternen Gott zu unterwerfen, sondern um den Frieden zu lernen.
Am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht festgegründet als höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn, aus Jerusalem sein Wort. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg. Wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn.
Der Gott der Propheten ist ein Anwalt des Lebens, gegen Tod und Gewalt. Oder ist dieser Trend innerhalb der Bibel hin zu Recht und Humanität und friedlicher Konfliktlösung auch bloß eine Fiktion, um modernen Menschen die Lektüre zu erleichtern? Wieso sollen die aufgeklärten Bibelleser Recht haben und nicht die fanatischen Fundamentalisten, die sich hier Argumente für Hass, Ausgrenzung und Zwangsbekehrung suchen? Professor Beinert?
Es gibt allgemeine Interpretationsregeln der Heiligen Schrift. Die Heilige Schrift ist ein vielschichtiges Gebilde. Sie ist in mehr als 800 Jahren entstanden. Sie stammt aus verschiedenen kulturellen Schichten. Und selbst innerhalb einer Zeit, sagen wir der Zeit des Neuen Testamentes, da begegnen uns drei Generationen. Und das ist viel. Und die Menschen haben sich damals genauso verändert und andere Ansichten gehabt und andere Zusammenhänge taten sich ihnen auf wie bei uns heute auch. 30, 40 Jahre sind eine lange Zeit. Und ich kann nun nicht aus diesem Gemenge der vielen Stimmen eine Stimme herausfiltern, sagen, das ist jetzt die tragende Stimme, das ist die Leitmelodie, sondern ich muss alles in der Schrift gewichten. Und wenn ich das tue und nach den Grundlinien suche, in die die einzelnen Stellen dann einzufügen sind, dann komme ich darauf, dass eben die fundamentalistische Interpretation nicht stimmen kann, sondern das ist die Interpretation, die nicht tolerant ist, sondern die einfach davon Kenntnis nimmt, dass Gott die Menschen liebt. Und das wird ja überall in der Heiligen Schrift gesagt und ist die Grundmelodie, die Textur, die das Ganze zusammenhält.
Man wird sie aushalten müssen, die verstörende Janusköpfigkeit der Bibel, den Kontrast zwischen einem Schöpfergott, der die Welt aus dem Chaos gehoben hat, und einer Menschheitsgeschichte, die immer wieder vom Einbruch des Chaos bedroht ist.